Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Es gab mal eine Zeit, da war Silvia Naidu ein großer Star in Deutschland. Heute ist seine jüngste Wortmeldung nicht mal mehr der Heute-Show einen satirischen Tweet wert. 8 Jahre lang hatte Naidu Ruf und Karriere ruiniert mit einem Abstieg zum Corona-Leugner und Verschwörungshysteriker. Per YouTube hat er nun ein Comeback versucht mit einem 3-minütigen Video, das ihn reuemütig und angeblich geläutert zeigt. Mich hat das nicht so ganz überzeugt. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine PR-Aktion ist, um wieder teilhaben zu können am Konzertleben. Aber fragen wir Niklas Fürgeding, der Soziologe und Gesellschaftstheoretiker, hilft Angehörigen von Verschwörungsüberzeugten in der Beratungsstelle Veritas. Herr Fürgeding, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Karkowski.
Bei Naidu war ja wirklich alles dabei. Die Juden haben die Weltherrschaft, Flüchtlinge sind Kriminelle, Corona gibt's nicht. Wer impft, will uns vergiften. Bis hin zu pädophilen Netzwerken, die Babys das Blut abzapfen. Das hat er alles geglaubt und millionenfach verbreitet. Kann das sein, dass er das nun plötzlich alles nicht mehr glaubt?
Naja, man weiß ja nicht, wie plötzlich das gegebenenfalls dann tatsächlich wäre. Denn wir können den Leuten ja nur vor den Kopf gucken und darauf hören, was sie sagen. Und es kann ja durchaus sein, dass das schon in der Vergangenheit, darauf deutet ja auch die ein oder andere Aussage in diesem Statement hin, schon Reflexionsprozesse stattgefunden haben. Das heißt aber natürlich nicht, dass er jetzt mit einem 3-minütigen Video grundsätzlich wieder Vertrauen genießen darf und auf jede Bühne gehört. Das würde ich nicht sagen. Dennoch ist es erstmal ein 3-minütiges Video, von dem man nicht erwarten kann, dass er da jetzt glaubhaft auf ewig vermitteln könnte, dass er einen Distanzierungsprozess durchgemacht hätte. Das kann nur ein Anfang sein.
Sie kennen viele, die in diese Verschwörungsszene abgerutscht sind. Wir haben es ja hier mit einem multi-wahrheitsresistenten Fall zu tun. Da ist einer nicht nur Antisemit, so darf man ihn nennen, sondern wirklich umfassend infiziert vom Verschwörungsglauben. Kann man sich aus sowas wirklich aus eigener Kraft rausziehen, ohne fachliche Begleitung?
Ich glaube, komplett aus eigener Kraft ist das tatsächlich schwierig. Ob es dazu immer eine fachliche Begleitung braucht, ist ja nochmal die andere Frage, denn da gibt es ja noch was dazwischen. Und da gibt es, finde ich, in dem Video ein ganz starkes Indiz dafür, dass es vielleicht doch ein bisschen glaubhaft macht, dass Herr Naidu sich da versucht zu distanzieren. Und zwar hat er über persönliche Erfahrungen in seinem privaten Umfeld gesprochen. Ja, er redet davon, dass seine Frau Ukrainerin ist und er quasi hautnah mitbekommt, was da in der Ukraine eigentlich passiert. Und das ist, was wir in unserer Beratungspraxis auch beobachten können. Wenn Reflexionsprozesse bei Verschwörungsgläubigen angestoßen werden können, dann passiert das in aller Regel über persönlich gemachte Erfahrungen, die emotional berühren. Ja, also das funktioniert selten über die Reflexion oder die Auseinandersetzung mit Statistiken oder so, sondern das muss irgendwie emotional und erfahrungsbasiert passieren. Und da kann das private und persönliche Nahfeld, sage ich mal, natürlich eine ganz große Unterstützung sein.
Naidu sagt, er habe sich in einer Blase befunden und sei deshalb geblendet gewesen. Wie muss ich mir so eine Blase vorstellen? Wie dicht ist die?
Erstmal muss man dazu sagen, das ist natürlich eine interessante Formulierung, weil er sich damit selbst ein Stück weit zum Opfer macht, dass anderen Mächten quasi, die ihn geblendet haben, zum Opfer gefallen sei. Ja, das finde ich schon ein bisschen schwierig, denn da entscheiden sich ja auch Leute für. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass über Medienkanäle diese sogenannten Filterblasen entstehen und das kategorisch andere Informationen ausgeblendet werden. Ja, das unterscheidet Verschwörungsgläubigkeit so ein bisschen von der Frage, checke ich jetzt jede Quelle, die ich nutze? Denn Verschwörungsgläubige wollen das glauben, was sie da konsumieren. Und dadurch entsteht sehr schnell ein geschlossenes Weltbild. Das hängt auch ein bisschen mit der Natur von Verschwörungserzählungen an sich zusammen. Denn letztendlich steckt da die Idee hinter, dass alles mit allem zusammenhängt. Und wenn man dann eine Erklärung hat für so vieles in der Welt, das ist natürlich attraktiv und schottet vor alternativen Erklärungen ab.
Nun gab es ja schon immer einige, die gesagt haben, lass den Mann mal reden, der ist einfach Stulle, wie der Berliner sagt, der rafft es nicht. Aber ich glaube, Intelligenz hat wenig zu tun mit dem Abrutschen in die Schwurbler-Szene, oder?
Ja, also da gibt es gibt Studien dazu, die einen Zusammenhang zwischen formellem Bildungsabschluss und der Anfälligkeit für Verschwörungsglauben zeigen. Allerdings, wenn man da genauer hinguckt, gibt es starke Hinweise darauf, dass das eher um die fehlende gesellschaftliche Teilhabe, die durch geringere oder niedrigere Bildungsabschlüsse vermittelt wird, zu erklären ist. Denn das ist ein zentrales Motiv, weshalb sich Leute Verschwörungserzählungen zuwenden, nämlich die Frage von, kann ich etwas bewirken? Habe ich Kontrolle über mein Leben? Und wenn die fehlt, da können Verschwörungstheorien attraktiv werden.
Sevias Freunde aus den letzten Jahren sind jetzt geschockt. Attila Hildmann etwa nennt ihn einen Verräter. Andere vermuten auf Twitter und in den sozialen Netzwerken, der Chip muss schuld sein, den Bill Gates ihm eingepflanzt hat. Ist der Verlust dieser neuen, ich nenne sie jetzt mal dieser falschen Freunde, etwas, was andere davon abhält, es Sevia Naidoo gleich zu tun, weil man dann plötzlich ganz allein dasteht?
Ich möchte da vielleicht kurz eine Vorbemerkung machen. Was natürlich interessant ist, wie das Denken der Verschwörungsgläubigen da funktioniert. Also alles, was nicht ins eigene Weltbild passt, hier zum Beispiel einer meiner Gesinnungsgenossen, Xavier Naidoo, teilt nicht mehr das, was ich denke, dann muss er Teil der Verschwörung sein. Das ist was uns ganz oft begegnet, dass auch Angehörige von Verschwörungsgläubigen zum Beispiel zum Teil der Verschwörung gemacht werden, wenn sie zu sehr widersprechen. Ja, also das nur als Vorbemerkung.
Was
Und jetzt
müsste,
mal.
ja, was müsste Naidu denn jetzt tun, um wirklich überzeugend auszusteigen? Was ist Ihr Ratschlag?
Also natürlich wäre es wünschenswert, wenn er sich explizit und von mir aus gerne auch öffentlich gegen Verschwörungsideologie, gegen die Agitatoren da engagiert. Ja, das kann man, weiß ich nicht, durch Spenden machen, das kann man durch Aufklärung machen und so weiter. Gleichzeitig ist es mit Sicherheit sinnvoll, sich jetzt nicht in jede Talkshow zu setzen und zu sagen, hey, ich habe es schon geschafft und jetzt diskutieren wir mal. Wenn er da jetzt irgendwie glaubwürdig vermittelt, dass es ihm eigentlich nur um Öffentlichkeit geht und irgendwie um ein bisschen zurück zu Ruhm zu finden, das lässt es natürlich weniger glaubwürdig erscheinen. Aber ich glaube, die Distanzierung müsste oder der sogenannte Ausstieg müsste auf zwei Ebenen funktionieren. Das wäre einmal der soziale Ausstieg. Das heißt, so ein bisschen sich eben aus diesem Milieu rausbewegen, ja? Aus den Telegram-Gruppen gehen zum Beispiel, nicht mehr mit verschwörungsgläubigen Leuten verkehren und so weiter. Und dann gibt es aber den ideologischen Ausstieg, wenn man es so nennen will. Und dazu gehört eben eine ernsthafte Reflexion dessen, weshalb ich welchen Ideen aufgesessen bin, was da für Motive hinterstecken. Also ein aufrichtiger Reflexionsprozess dessen, was ich da geglaubt habe. Ja, und das ist oftmals ein sehr, sehr großer Schritt. Insbesondere, das kennen wir aus der Antisemitismusforschung auch, das ist das größte Hindernis des Antisemiten ist, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen. Ja.
Sagt Niklas Vögeding. Er ist Soziologe und Gesellschaftstheoretiker und er hilft Angehörigen von Verschwörungsüberzeugten und natürlich auch denen selbst auszusteigen in der Beratungsstelle Veritas. Herr Vögeding, ich sage herzlichen Dank für das Gespräch im Deutschlandfunk Kultur.
Ja, ich bedanke mich. Schönen Tag noch.
Ihnen auch.